Hallo und schönen guten Tag. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Immobilien-Podcast-Serie von Union Investment. Ich bin Fabian Hellbusch und ich begrüße heute spannende Gäste aus unserem Immobilienprojektmanagement. Auf der einen Seite Bent Müllener, Leiter Immobilienprojektmanagement bei Union Investment, und auf der anderen Seite den Ronald Behrendt, hier als Senior Projektmanager verantwortlich für ein spannendes neues Projekt, das wir in Hamburg gerade planen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, unser Thema, wie angedeutet, es geht um eine spannende neue Quartiersentwicklung in Hamburg-Wandsbek. Hier entsteht ein neues, modernes Stadtquartier unter Einbeziehung einer denkmalgeschützten ehemaligen Karstadt-Immobilie und unter Einbeziehung eines Shopping-Centers, des Carré Wandsbek, das Union Investment schon seit einiger Zeit auch gehört. Und Entwicklerin ist hier Union Investment. Und ich möchte mit euch heute mal über das Konzept sprechen, über die Anforderungen, die ihr habt hier von der Immobilienprojektmanagement-Seite. Bin sehr gespannt, was ihr zu berichten habt. Fangen wir vielleicht mal mit Bent an. Wann startet das Bauprojekt dann?
Das kommt ganz darauf an, wie man den Start des Bauprojekts definiert. Das Projekt hat natürlich schon vor mehr als 2 Jahren an sich angefangen. Die ersten Bautätigkeiten finden jetzt in dieser Tage statt, nachdem wir das Haus vor 2 Wochen circa übernommen haben. Allerdings lassen uns noch Genehmigungsverfahren mit den richtig klassischen und groben Bauarbeiten ein bisschen warten. Das wird wahrscheinlich erst Ende dieses Jahres sein. Dann erfolgt also der klassische Abriss, was ich dann schon mal als Bauarbeiten bezeichnen würde. Bis dahin findet sowas wie Rückbau statt. Wie gesagt, die Immobilie ist jetzt schon in unseren Händen und wir bereiten alles vor, um dann möglichst schnell bei Abrissgenehmigung starten zu können.
Welche Vorarbeiten haben denn stattgefunden, um dann jetzt nach und nach letztlich in die Umsetzung gehen zu können?
Letztendlich haben die Vorarbeiten bereits bei Ankauf dieser Immobilie begonnen, weil wir uns damals schon mit Konzepten auseinandergesetzt haben, was passiert mit der Immobilie, wenn Karstadt einmal auszieht. Mhm. Also von daher sind wir da schon lange dabei. Wir haben es dann über die Jahre und insbesondere in den letzten 2 Jahren gemeinsam mit Asset Management weiterentwickelt. Wir wollen aus dem Standort ein multifunktionales Mixed-Use-Quartier werden lassen. Das heißt, wir ändern quasi diese Warenhausnutzung in Wohnungen, in Einzelhandel, in sozialen Einrichtungen. Wir werden Bildungsinstitutionen haben etc. pp. Also das wird eine vielschichtige Nutzung sein.
Auf diese unterschiedlichen Nutzungen gehen wir gleich nochmal im Detail ein. Das klingt aber so nach einem großen Transformationsprojekt, also im großen Stil. Bent, du hattest mal von so einem Dekadenprojekt gesprochen. Also was macht denn letztlich diese Besonderheit dieser Transformation denn aus?
Also was Transformation insbesondere ausmacht, ist, sie dauern in der Regel eine ganze Weile. Also auch hier ist ein langer Atem gefordert. Und das ist hier eine klassische Transformationsgeschichte. Also wir haben dieses Warenhaus aus den 1920er bzw. 1960er Jahren, der wir jetzt hier ein komplett eine neue Nutzung quasi zuführen und abändern. Und das sind letztendlich für mich so die klassischen Merkmale für eine Transformation, die wir hier erfüllen.
Das Thema Denkmalschutz hatten wir ja schon bei anderen Transformationsprojekten im Bestand. Emporium also als Beispiel, auch dieses Haus ja unter Denkmalschutz. Gibt es da irgendwelche Ähnlichkeiten, was diese beiden Projekte angeht? Oder sagst du, jedes Thema ist für sich komplett neu, hat neue Herausforderungen?
Also ich glaube, jedes Gebäude hat neue Herausforderungen und auch die Anforderungen des Denkmalschutzes unterscheiden sich da doch dramatisch. Bei dem einen Haus ist es mal nur die Fassade, bei dem anderen ist es das gesamte Ensemble, bei dem einen ist es nur das Treppenhaus oder wie damals hier im Emporio Intarsien, die wir hier hinter Wänden gefunden haben. Das unterscheidet sich stark. Bei Karstadt beschäftigt uns logischerweise das Bestandsgebäude von 1922, wo der Denkmalschutz ein Auge drauf geworfen hat und das meiner Meinung nach auch zu Recht.
Mhm. Da findet sicherlich eine enge Abstimmung statt dann auch tatsächlich im Denkmalschutzamt und mit den Behörden in Hamburg.
Absolut. Mhm. Ja, das ist auch jetzt schon in dieser frühen Phase des Projekts ein Thema, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen, wo der Denkmalschutz uns, Ronald wird das gleich womöglich noch im Detail ausführen, uns Historiker oder Historikerinnen an die Hand gibt, mit denen da die Substanz, die Geschichte, die Bauweisen etc. untersucht werden.
Ja, Ronald, jetzt gehen wir mal richtig in das Baugeschehen rein. Also dort, wo heute geparkt wird, soll ja künftig gewohnt werden. Vielleicht kannst du noch mal so diesen geplanten Nutzungsmix etwas näher darstellen. Was soll da konkret umgenutzt werden?
Ja, sehr gerne. So wie das Ben schon anfangs erwähnt hat, wollen wir dort neben dem Einzelhandel, den wir als Erweiterung des vorhandenen Carré-Shopping-Centers verstehen, auch einen Schwerpunkt auf die gastronomische Nutzung legen, aber auch auf Dienstleistungen und auf Wohnen. Und ich glaube, ein besonders schöner Punkt besteht darin, dass wir in der alten Karstadt-Immobilie die Northam Business School einziehen lassen werden, die im Moment in drei verschiedenen Standorten verteilt sind, auch bei uns im Carré. Und die werden 1200 Studenten mitbringen und das wird sicherlich auch zur Aktivierung und zur Attraktivierung des ganzen Standortes beitragen. Und auch beim Thema Wohnen ist uns wichtig, dass wir wirklich zukunftsorientiert daran denken, wie sollen Wohnungen in Zukunft aussehen, wie können sie menschengerecht gestaltet werden. Und dabei müssen wir daran denken, dass wir immer älter werden. Und das bedeutet halt weit mehr als einfach nur barrierefreies Wohnen zu bauen, sondern es muss ein feiner Mix entstehen, der gut zusammen funktioniert.
So ein großes Investment, das verändert ja auch das Gesicht des Mikrostandortes, des Quartiers. Vielleicht kannst du da nochmal berichten, was das letztlich auch für die Bewohner des Standortes bedeuten wird. Attraktivitätssteigerung, Aufwertung. Was passiert da ganz konkret in den nächsten Jahren?
Also wir freuen uns besonders, dass wir ein Konzept entwickelt haben, wo es im Herzen des neuen Quartiers eine große Halle geben wird, in der sich das Thema Gastronomie und Kultur miteinander vermischen sollen. Und wir gehen stark davon aus, dass das einen positiven Ausstrahleffekt hat, nicht nur für das Carré, unser Shopping Center, sondern auch für die gesamte Umgebung. Wandsbek-Kern ist da relativ aktiv am Wachsen mit dem Brauhausviertel. Dort sind viele Menschen hingezogen und wir wollen gerne ein Teil sein der nachhaltigen Verbesserung des Standortes.
Also Hamburg-Wandsbek gehört ja zu den einwohnerstärksten Bezirken in Hamburg, sogar, glaube ich, sogar der stärkste Bezirk in Hamburg. Ja. So gesehen haben wir da auch eine entsprechende Verantwortung, also auch in der Umgestaltung. Und vielleicht kannst du nochmal diese Win-Win-Situation beschreiben. Also auf der einen Seite tun wir entsprechend ja etwas irgendwie auch letztlich für die Bewohner, für die Anwohner, schaffen auch neuen Wohnraum, bringen entsprechend tatsächlich auch noch mehr Fläche dort, also an den Standort. Also sicherlich gar nicht so einfach, so letztlich alle Interessen so übereinander darzulegen.
Ja, also wir sagen in Präsentationen immer gerne, ohne dass wir uns das selber ausgedacht hätten, dass jeder vierte Hamburger wohnt in Wandsbek. Also letztes Jahr wurde die 450.000 Menschengrenze überschritten. Und wer den Standort dort kennt am Wandsbek-Markt, diesen Zopp-Bahnhof dort kennt, der weiß, dass ein Großteil dieser 450.000 Menschen früher oder später an unserem Shoppingcenter Carré und auch an unserem neuen Quartier vorbeikommt. Und deswegen glauben wir schon, dass das eine Win-Win-Situation ist, dort etwas zu schaffen, was unserer Meinung nach die Leute vor Ort auch wirklich brauchen, sozusagen einen Hunger danach haben, nett und fein essen zu gehen, aber auch einen kulturellen Hintergrund dazu haben. Und da sieht es gerade danach aus, dass wir das genau so austarieren können, dass es prima passt an diesen Ort.
Also Bent hat ja eben berichtet, dass diese Transformation bedeutet, dass von einem eher einzelhandelsgeprägten Standort wir in ein gemischtes Quartier hineingehen werden. Da kommen halt diese zusätzliche Nutzung halt auch dazu, wie Wohnen. Vielleicht kannst du, Ronald, nochmal erklären, wie konkret auch das bestehende Carré in das Konzept integriert werden kann und soll.
Ja, ganz wichtig ist für uns, dass man dieses neue Quartier, was wir planen, zusammen mit dem gesamten Carré als einen Standort begreift. Weil auch dieser Standort von dem Carré, der ist ja nicht einfach so als neues Shoppingcenter dahin gebaut worden, sondern er ist tatsächlich gewachsen. Zuerst war die alte Karstadt-Immobilie da in den 20er Jahren, dann kam in den 60er Jahren die Anbauten, dann kam in den 80er Jahren eine Horten-Immobilie und dann erst in den 90er Jahren hat sich ein schlauer Projektentwickler gedacht, ich verbinde die beiden Kaufhäuser miteinander mit einem Karree und hat dadurch eine wichtige städtebauliche Achse geschaffen. Im Grunde genommen zwei, einmal Nord-Süd und einmal Ost-West. Und mit dem Wegfall von Karstadt sind auch Einzelhandelssortimente entfallen, die jetzt an dem Standort fehlen. Und die würden wir auch sehr gerne mit dem neuen Quartier dort ergänzen. Zusammen mit der neuen Halle und dem kulturellen und gastronomischen Angebot können wir da, glaube ich, wirklich einen Mehrwert schaffen.
Sprechen wir uns vielleicht nochmal im Detail über das Karstadt-Gebäude. In der Tat hier seit 1922 am Standort. Ich glaube, war so eine Art Nahversorger auch für das Quartier. Kannst du vielleicht beschreiben, Ronald, was ganz konkret mit dem historischen Karstadt-Gebäude passieren wird im Rahmen der Projektentwicklung?
Ja, wie Ben schon erwähnt hat, das historische Karstadt-Gebäude von 1922 steht unter Denkmalschutz. Mhm. Wir haben auch im Vorfeld des Projekts schon statische Untersuchungen gemacht, ob denn das Gebäude von seiner statischen Struktur her noch für weitere Nutzung nochmal 100 Jahre fit ist. Das ist zum Glück der Fall. Und es ist so, dass bei einem denkmalgeschützten Gebäude steht zwar das gesamte Gebäude unter Denkmalschutz, aber nicht unbedingt alle Teile sind erhaltenswert. Die Fassade schon. Und wer einmal im Wandsbek Markt war, der sieht auch, dass diese Immobilie in seiner Größe und in seiner Gestaltung halt ziemlich einzigartig ist und diesen Standort halt wirklich seit 100 Jahren prägt. Und wir haben jetzt hier die Chance, sozusagen das alte, historische, bekannte Gesicht vorne zum Wandsbeker Marktplatz zu erhalten und dahinter aber, wie beschrieben, ein neues, gemischtes, hoffentlich sehr, sehr lebendiges Quartier zu schaffen.
Und die gute Nachricht letztlich für den Standort Hamburg-Wandsbek ist, dass dort keine Lücke entstehen wird. Also was vielleicht in anderen Städten tatsächlich auch der Fall sein kann, wenn Karstadt dort letztlich die Tore schließt. Also hier springt Union Investment ja letztlich als Investor rein und schafft jetzt tatsächlich also einen Mehrwert für den Standort. Aber auch vielleicht für die Anleger. Vielleicht kannst du, Ben, ein bisschen was erklären, welchen Nutzen das auch letztlich für die Anleger in dem Uni-Immo-Deutschland-Fonds auch stiften wird, die in den Fonds investiert sind.
Ja, das wird sich mittel- bis langfristig zeigen, nachdem die Investitionen getätigt sind. Wir schaffen natürlich extrem viel zusätzliche Fläche und auch dieser Nutzungsmix, das klang ja eben auch schon an, das wird eine Win-Win-Situation sein. Das Quartier profitiert vom Karree und das Karree profitiert vom Quartier. Also das dürfte sich alles positiv auch auf die Wertentwicklung auswirken. Und nicht zuletzt ist es natürlich dieser Mix, der an diesem Standort dort passiert, der dieses ganze Viertel, dieses ganze Quartier dort aufwertet, den öffentlichen Nahverkehr auch nochmal stärken wird, der wird da stärker in Anspruch genommen werden. Wir wertet die Magistrale, an der wir uns da befinden, auf. Also ich glaube, es gibt etliche Vorteile und positive Effekte, die wir da mit der Entwicklung erzielen.
Lass mich mal nachfragen. Also an der Stelle heißt ja mehr Fläche, heißt ja unterm Strich auch mehr Mieterträge. Sind diese Mieterträge letztlich auch dafür da, diese Transformation auch in Richtung Nachhaltigkeit letztlich auch mitzufinanzieren?
Selbstverständlich. Insbesondere was das Thema Nachhaltigkeit angeht, um das ja heutzutage niemand mehr herumkommt, spielt natürlich auch hier und für uns eine große Rolle. Und wir sind ja auch Union Investment generell, setzen uns ja selber sehr, sehr hohe Maßstäbe und legen uns die Latte hoch, so wie auch hier. Also das wird sich jetzt nicht nur in der klassischen technischen Gebäudeausrüstung abbilden, sondern wir planen, große Teile des Gebäudes oder der Materialien, die wir abbrechen, wiederzuverwenden. Wir versuchen, neue nachhaltige Bauweisen zu berücksichtigen. Wir sprechen hier von Holzbauweisen oder Holzhybridbauweisen, mit denen wir womöglich den Wohnungsbau umsetzen wollen. Also ich glaube, das ist auch da sind wir wieder an mehreren Stellen ziemlich sensibel unterwegs, was das Thema angeht.
Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es sich um eine Bestandsentwicklung handelt. Letztlich dort bestehende Immobilien werden letztlich auf die Zukunft ausgerichtet. Die Arrondierung, der Ankauf des Karstadt-Gebäudes trägt dazu bei, dass wir dort vielleicht Flächenzugewinne haben. Sind das so die klassischen Werthebel? Das Asset Management hat ja die Aufgabe, auch Werte im Bestand zu heben. Ronald, vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen. Wo liegen denn ganz konkret nochmal die Werthebel also in dieser Projektentwicklung für Union Investment?
Ja, die Mieteinnahmen werden schlussendlich, wenn das Gebäude voll vermietet ist, über seine verschiedenen Nutzungen deutlich höher liegen als das, was insbesondere zuletzt Karstadt an diesem Standort gezahlt und ehrlicherweise auch generiert hat. Also es war ein reines Einzelhandelsgebäude und in unserer zukünftigen Nutzung wird der Einzelhandel zwar eine wesentliche und wichtige Rolle spielen, aber nur eine und auch nicht die größte. Also die meiste Fläche wird tatsächlich in dem neuen Konzept mit Wohnungen oder Wohnungsraum darstellen. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig die Schwierigkeit bei diesem Projekt, weil das hat man oft in diesen Einzelhandelsstandorten, in diesen Kaufhausstandorten, dass es halt Bebauungspläne gibt, auch aus den 60er Jahren, aus den Errichtungsjahren. Die geben halt genau die Nutzung und genau die Größe vor, die da schon ist. Und Shoppingcenter haben meistens das Problem, dass sie zu allen Seiten ihre Rückseiten präsentieren und nach innen funktionieren. Das ist super für innen, aber blöd für außen. Und das wollen wir komplett auf links drehen. Also das, was wir dort vorhaben, ist halt fast das Gegenteil. Das öffnet sich nach außen zu allen Seiten, hat aber immer den Nachteil, dass man dafür auch wieder einen neuen Bebauungsplan braucht. Mhm. Und das ist etwas, vorhin wurde es schon genannt, das ist etwas, wofür man den langen Atem braucht, weil das funktioniert leider nicht von heute auf morgen und es funktioniert leider auch nicht so schnell, wie man eigentlich meinte, dass es gehen müsste.
Stichwort Bebauungsplan, wie ist denn so die Abstimmung mit dem Bezirk gelaufen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen uns hinter den Vorhang führen.
Also die läuft super. Und trotzdem ist es viel langsamer, als wir uns das wünschen würden. Also ich möchte gar nicht wissen, wie lange das dauern würde, wenn es nicht super laufen würde. Trotzdem ist es aber so, dass ein neuer Bebauungsplan mal mindestens 24 Monate dauert. Ein sogenannter vorhabenbezogener Bebauungsplan. Das heißt, man weiß schon, was man machen will und braucht trotzdem 2 Jahre, bis man das dann in Baurecht umgesetzt hat. Und schneller geht es auch nicht.
Ben, du sagtest, dieses Projekt hat ja durchaus seine Herausforderungen, weil die Laufzeit doch sehr lang ist. Auf welche Themen müsst ihr euch denn im Rahmen der Projektentwicklung auch einstellen? Also Stichwort Material, Engpässe, Baukosten und ähnliches.
Das sind natürlich die Themen, mit denen wir uns jetzt schon seit einigen Jahren auseinandersetzen. Wir haben ja doch eine Vielzahl an Projekten und Projektentwicklungen aus dem Bestand oder angekauft, wo wir uns mit diesen Herausforderungen da auseinandersetzen dürfen. Und das sind natürlich auch die Themen, die wir da in den nächsten Jahren vor uns haben. Wir werden ja, wie ich schon sagte, den Baubeginn 24, den Hochbau 25, die Baustelle wird wahrscheinlich bis Ende 27 laufen. Wer da eins und eins zusammenzählen kann, also 5 Jahre, 6 Jahre wird das dauern. Da wird natürlich auch eine ganze Menge passieren, was die Baukosten angeht. Wir müssen versuchen, da vorausschauend quasi zu handeln und uns darauf vorzubereiten. Wir müssen uns aber auch, glaube ich, in den nächsten Jahren da intensiv flexibel zeigen und womöglich an der einen oder anderen Stelle Anpassungen vornehmen. Denn das Budget ist begrenzt. Da wird, glaube ich, in den nächsten Jahren eine Menge auf uns zukommen. Wie gesagt, Anpassungen wegstreichen oder einfach verändern. Das sind so die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Hinzukommen, aber auch das sind wir schon quasi gewohnt. Es sind Materialengpässe, das wird uns womöglich über den Weg laufen. Fachkräftemangel, das sind also alles die Themen, die viele Investoren und Projektentwickler im Moment davon abhalten, loszulaufen, aber ich glaube, wir sind da insbesondere auch durch das Zusammenspiel dieser ganzen Abteilung bei uns, sind wir da echt extrem gut aufgestellt und können da auch reagieren. Also ob das, was das Mietflächenangebot angeht, was die Baukosten angeht, also da, glaube ich, sind wir gut davor.
Inwieweit kann sich bei dem eben skizzierten Nutzungsmix noch etwas, sag mal, gravierender verändern? Oder sagt ihr, okay, das ist eigentlich so durchkalkuliert, das sind letztlich für uns die Leitplanken, oder sind da große Verschiebungen vielleicht eventuell sogar noch möglich?
Also ich würde sagen, großartige Verschiebungen sind nicht mehr möglich, denn die Konzepte, die Quadratmeter, die Größen, die sind mit der Politik, die sind mit der Verwaltung kommuniziert, die fließen ins B-Plan-Verfahren ein. Nichtsdestotrotz wird es an der einen oder anderen Stelle nochmal geringfügige Verschiebungen, Änderungen geben. Wir sehen das jetzt, je tiefer wir in die Planung einsteigen, je weiter wir in den Leistungsphasen der HOI kommen, desto genauer und filigraner wird es, und da lässt sich das nicht ausschließen, dass es da nochmal zu Änderungen kommt. Ob das dann am Ende 140, 135 oder 132 Wohnungen sind, das ist, glaube ich, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, in einer sehr frühen Phase der Projektentwicklung. Also da wird es noch zu Verschiebungen kommen, aber in einem hoffentlich überschaubaren Maße.
Mhm. Okay. Was sind denn die wichtigsten Meilensteine des Projektes, Ronald?
Ja, einen ganz wichtigen Meilenstein, den haben wir schon erreicht. Im September letzten Jahres wurde das neue B-Plan-Verfahren von der Politik im Bezirk Wandsbek einstimmig beschlossen. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es relativ selten ist, dass wirklich alle dafür sind. Und da ist aber vorweggegangen schon ungefähr anderthalb Jahre intensive Kommunikation, Werbung, aber vor allen Dingen ganz viel Erklären und Präsentieren von diesem Projekt. Und ja, wie Ben schon gesagt hat, 24 Monate wird das B-Plan-Verfahren mindestens dauern. Vorher gibt es in der Regel auch keine Baugenehmigung, also kann ich vorher auch nicht richtig anfangen zu bauen. Abreißen schon, aber richtig neu bauen noch nicht. Und das führt uns halt dazu, dass wir über die zweite Hälfte 2027 sprechen, wenn wir uns auf eine Eröffnungsfeier freuen.
Und wann wird es so richtig sichtbar, dass es losgeht mit dem Abriss? Was ist so die erste Stufe?
Also wir würden das alte Parkhaus aus den 60er Jahren, würden wir jetzt im Herbst, wenn wir die Genehmigung kriegen, schon abreißen. Also dann wird man schon was sehen, auch eine Weile was hören. Und dann wird man womöglich eine Weile lang gar nicht mehr so viel sehen, weil wir viel noch im inneren Rückbau sind. Und dann hoffen wir, dass wir tatsächlich noch im Jahr 2024 auch schon anfangen können, tatsächlich neue Steine aufeinander zu schichten, also mit dem Neubau tatsächlich zu beginnen.
Ich war letzte Woche in eurem schönen Projektraum im Carré Wandsbek untergebracht. Steht auch ein spannendes Modell. Was macht ihr ansonsten noch, um Bürger zu beteiligen, Bürgerinnen zu beteiligen?
Also wir sind da mit dem Projektraum im Carré eigentlich ziemlich aktiv. Also wir haben bestimmt schon unterm Strich 20 verschiedene Vorträge und Veranstaltungen gehalten. Wir machen den Projektraum auch von Zeit zu Zeit einfach so auf für die Kunden. Wir haben auch viele spontane Besuche und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument, dass wir vor Ort auch den Bestandsmietern im Carré zeigen, dass wir ganz offen spielen, dass wir zuhören, dass wir uns darauf freuen, Feedback zu bekommen, weil das sind die Leute vor Ort und unterm Strich können nur beide Seiten davon gewinnen.
Da sind wir ja letztlich als Hamburger Player, Immobilienunternehmen direkt vor den Türen. Das ist doch ein entscheidender Vorteil, oder?
Ja, also ich wohne seit 15 Jahren in Wandsbek. Ich brauche nur 5 Minuten mit dem Fahrrad zum Carré und Bent hat auch eine Wandsbeker Vergangenheit.
Erzähl doch mal. Nicht alle Details, aber das, was wir wissen müssen.
Ich habe einen großen Teil, weil tatsächlich, witzig, dass die Frage aufkommt, einen großen Teil meiner Kindheit dort verbracht. Bin dort zur Schule gegangen, also in Steinwurfweite zum Quartier. Das war auch für mich und meine Familie war das Karstadthaus, da wo man zum Winter hin den Anorak bekam oder zum Sommer hin die Badehose. Und natürlich auch, als ich da zur Schule gegangen bin, war das oft mal erlaubt, mal unerlaubterweise auch ein Anziehungspunkt, um da durch das Karstadt-Gebäude. Und damals gab es tatsächlich noch, das es klang vorhin an, auch noch das Horten-Gebäude nebenan, was dann zum Shopping-Center umgebaut wurde. Also von daher, ja, der Standort ist mir wohl bekannt und es ist toll, endlich mal wieder nach dem Emporio wieder in Hamburg so eine Entwicklung vor der Brust zu haben. Das macht doch eine Menge, macht es viel einfacher für uns auch, hier die Protagonisten alle vor Ort zu haben. Da ist man doch mal schnell drüben. Ich erinnere mich auch, wir haben extrem viele Bürgerversammlungen schon mitgemacht und haben uns da verteidigt und haben das Projekt präsentiert. Das wäre natürlich nicht möglich, wenn das eine Projektentwicklung in Garmisch-Partenkirchen oder so gewesen wäre. Also dieser Hamburger Bezug ist echt von Vorteil für uns.
Herzlichen Dank, Bernd. Herzlichen Dank, Ronald, für das Gespräch. War sehr, sehr interessant und spannend. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald bei einem unserer nächsten Immobilien-Podcasts. Tschüss.